Der Wohlstandsbildner Podcast. Die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Der heutige Podcast schert in der Reihe der vergangenen Ausgaben etwas aus, weil die Ausrichtung eine eher introvertierte ist. Heute geht es um Innenschau und den Umgang mit Situationen, die wir als Investoren zum Beispiel bedrohlich finden. Es geht um einen Einblick ins Tun der Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner. Und ich will euch die vertrauensschaffende Kraft eines einfachen deutschen Wortes vorstellen, das auf keiner Dienstleistungswebsite mehr fehlen sollte für Menschen, die man für das eigene Angebot gewinnen möchte. In der Oktoberausgabe soll es dann wieder extrovertierter zugehen, zum Beispiel mit dem Blick auf institutionelle Investoren und auf Gesetzesveränderungen oder besser gesagt Gesetzeserweiterungen, die jedem freiheitsliebenden Investor und Menschen missfallen dürften. Investorenjubel oder Inflationsangst? Die zweischneidige Zinspolitik unserer Zeit. Wie der Heinrich im ersten Band von Goethes Faust deklamiere ich: Zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust. Und das ziemlich laut, wenn ich nämlich an die bevorstehenden Zinssenkungen der Federal Reserve jetzt im September 2024 denke. Auf der einen Seite freue ich mich als Investor, gemeinsam mit der gesamten Wohlstandsbildnergemeinschaft, denn sinkende Zinsen bedeuten für uns, jetzt können wir geplante Exits einiger unserer Investitionen durchziehen. Und vor Abausschüttungen auch pro Quartal oder halbe Jahr, je nachdem wo vorgesehen, können wieder aufgenommen werden, wenn Liquidität zurückgefahren werden kann. Warum ist das so? Mit fallenden Leitzinsen gibt es weniger Zinsen auf in Geldwerten angelegtes Kapital, etwa in Anleihen. Also, es wird wieder attraktiver, Geld in Sachwerte zu investieren. Das gilt für kleine Anleger genauso wie für einen guten Teil der Institutionellen, die ja schon länger Ausschau halten nach werthaltigen Entwicklungsimmobilien und Infrastrukturprojekten. Wer sich aber nicht unbedingt freut über die anstehenden Geldlockerungen, das ist der Endverbraucher in mir. Denn wir sehen ja, dass die vor zwei Jahren völlig entgleiste Inflation bis heute nicht wirklich eingefangen werden konnte, weder in Amerika noch bei uns in Europa. Das heißt, wie es auch weltweit gehörte Ökonomen sagen, wir werden uns noch für längere Zeit auf ein Leben einstellen müssen, das spürbar immer teurer wird. So günstig, wie wir vor 2021 jedenfalls gelebt haben, wird es nie wieder. Mit dem Zeitpunkt der Zinssenkungen, die nun von Jerome Powell und Christine Lagarde vorgenommen wurden, da sieht man allerdings, was den beiden am Ende doch am wichtigsten ist. Geldstabilität oder Wirtschaftswachstum? Klar, es obsiegt immer das Wachstum. Eine Rückkehr zu einer wirklich soliden Geldpolitik werde ich in meiner Lebenszeit wohl nicht mehr erfahren dürfen, denn dazu ist der globale Schuldenberg auch viel zu groß. Wie auch immer, wir müssen uns mit diesen Zinsentscheidungen arrangieren. Eine Lösung, die ohne irgendeine Art von Schmerz daherkommt, gibt es seit 1971 mit der Goldentkopplung und spätestens seit Mario Draghis Whatever It Takes Geldpolitik nicht mehr. Was bleibt uns also übrig? Das verstärkt zu tun, was schon immer sinnvoll war, strategisch klug zu investieren, Werte schaffen mit Produktivkapital, nachhaltig Vermögen aufbauen mit einem immer breiteren Portfolio. So schützen wir uns einerseits vor der Inflation und gleichzeitig erwirtschaften wir Gewinne, um alle künftigen Kostensteigerungen gleichmütiger ertragen zu können. Im Cockpit oder im Portfolio, über die Kunst in schwierigen Zeiten fokussiert zu bleiben. In einem meiner letzten Flüge kam es zu einer potenziell lebensgefährlichen Situation. Es war ein besonderer Flug, denn ich hatte hinten zwei Passagiere sitzen, einer der beiden sterbenskrank. Den begleite ich seit einigen Monaten im Rahmen meiner ehrenamtlichen Hospizarbeit und jetzt war es soweit nach viel Planung und Koordination, dass der gemeinsame Flug stattfinden konnte. So ein Flug, das war nämlich so etwas wie sein letzter Wunsch. Neben mir im Cockpit saß ein Pilotenkollege von mir, also auch ein Scheininhaber, den ich dabei haben wollte zur Unterstützung als Safety Pilot, als Unterhalter unserer Passagiere, damit ich mich aufs Fliegen konzentrieren konnte, und als Fotograf. Denn wir haben vereinbart, dass wir noch aus der Luft Bilder vom Flug und unserer Zwischenlandung im Allgäu per WhatsApp ins Hospiz schicken. Dort werden sie dann flugs ausgedruckt und auf den Nachttisch des fliegenden Hospizgastes gestellt. Und wenn der erschöpfte Mann nach Landung und Rückfahrt ins Hospiz in sein Zimmer kommt, wirken diese Bilder wie eine Raumzeitverzerrung, die ihn erstmal verwirren dürfte, aber dann hoffentlich ziemlich glücklich macht. Und so war es dann auch. Jetzt werden die Bilder bei jeder Gelegenheit gezeigt und kommentiert, womit mein Schützling den Flug schon mindestens 35 Mal durchlebt hat und sämtliche Hospizgäste und Mitarbeiter gleich mit. Das ist doch auch eine Form der Rendite, die nicht das Bankkonto erhöht, aber das Seelenkonto. Und wir wissen alle, welche Rendite am Ende unseres Lebens wirklich zählt. Nun ist in diesem Flug etwas vorgefallen, das mich noch länger beschäftigt hat und das für mich auch eine Wohlstandsbildnerlehre bereithielt. Was sind die kritischen Phasen eines Flugs, in denen es mit Abstand am häufigsten zu Unfällen bis hin zu tödlichen Abstürzen kommt? Na klar, das sind der Start und die Landung. Das gilt für alles, was fliegt. Für die Kleinfliegerei mit einem ultraleichten fliegenden Gartenstuhl oder einer viersitzigen Propellermaschine, wie ich sie geflogen habe. Und genauso gilt es für die kommerzielle Luftfahrt mit einem Airbus 380 bis hin zur Weltraumfliegerei. Denn im Weltraum ist noch nie ein Mensch ums Leben gekommen, immer nur während des Starts oder der Landung. Deshalb lautet die Vorgabe beim Vorflugbriefing für die Passagiere, dass der Pilot beim Starten und Landen nicht angesprochen oder sonst wie abgelenkt werden sollte. Und genau dagegen hat niemand Geringeres verstoßen als mein Pilotenkollege an meiner rechten Seite. Dazu muss man wissen, dass es an diesem Tag über 30 Grad warm war, was in der Fliegerei wegen der geringeren Luftdichte immer auffordert, noch vorsichtiger zu sein als ohnehin schon. Wir hatten über eine Stunde mühsames Boarding hinter uns, weil mein Hospizgast körperlich nicht mehr gut unterwegs war. Und drumherum waren Freunde, Verwandte, ein bisschen Presse. Es gab für mich also viel zu bewältigen, denn natürlich fühlte ich mich als Initiator und verantwortlicher Pilot, was abgekürzt mit PIC, P-I-C ausgedrückt wird für Pilot in Command, fühlte ich mich ja eben besonders verantwortlich. Das war Stress und nicht gerade wenig, aber natürlich meist positiver Stress. Gewollt, erwünscht, herausfordernd. Nun stehen wir da also am Rollhalt unserer Piste und wollen starten. Es war, wie gesagt, heiß. Die Luft liefert uns wenig Auftrieb. Wir aber hocken zu viert im Flieger und sind nicht überladen, aber eindeutig ziemlich schwer. Meine Startstreckenberechnung gab dennoch grünes Licht, dass wir spätestens nach 600 Meter Startrollstrecke abgehoben sein sollten, mit dann gut 15 Metern unter uns, um jeden Lastwagen überfliegen zu können, der unseren Flugweg am Ende der Piste regelmäßig kreuzt. Und genauso kam es auch, das lief schon mal gut. Jetzt die zweite und gefährlichere Phase des Starts, der Steigflug. In einem früheren Podcast habe ich so einen Steigflug schon mal beschrieben und was da alles passieren kann, mit der Folge schlimmer und tödlicher Abstürze. Ja, und auch wenn ich einen Todgeweihten hinten drin sitzen hatte, war ich selbst an diesem Tag nicht gewillt zu sterben. Und wenn doch sterben, dann bitte nicht durch blöde Pilotenfehler. Ich also, schwitzend und voll konzentriert, ziehe in rund 80 Meter Höhe den Flieger in eine Rechtskurve, um dem vor uns liegenden Dorf etwas Lärm zu ersparen. Nicht viel später nun das. Ich habe die Kurve noch nicht mal beendet, wir hängen noch immer krumm in der Luft mit gerade mal 130 Stundenkilometern und steigen mühsame 500 Fuß pro Minute und wir sehen kaum was außer Himmel, was im Steigflug zwar normal, aber eben auch gefährlich ist, falls Gegenverkehr kommen sollte. Da hält mir mein Co-Pilot sein Handy vor die Nase und flötet gut gelaunt ins Headset. Und jetzt alle mal herschauen zum ersten Selfie des Tages. Ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Zum Erinnern war wohl die Arbeitsbelastung in meinem Hirn zu groß. Es wird irgendwas gewesen sein im Sinne von jetzt nicht oder oh bitte lass gerade den Blödsinn. Dem Stress jedenfalls geschuldet, kam es recht ruppig raus, vermute ich, und mein Co. meinte dann nur, oh je, ich wäre aber geladen oder sowas in der Richtung. Ich habe mich da auf gar keine Diskussion eingelassen, denn es ist außerhalb jeder Diskussion, dass Selfies und alles, was beim Steuern eines Flugzeugs während des Steigflugs ablenkt, absolut tabu sind. Nun, zur Fehlerkultur in der Luftfahrt und guter Airmanship gehört es, dass darüber in einer ruhigen Minute gesprochen wird. Ich habe es an dem Tag nicht mehr geschafft, dazu war noch viel zu viel zu bewältigen, bis alle wieder gut zu Hause waren. Aber dieses Podcast-Kapitel ist ja ein Anfang und die nächste Gelegenheit mit meinem Nebensitzer kommt, um das in einem verspäteten Debriefing nachzuholen. Mir hat diese Anekdote allerdings etwas Wertvolles gezeigt. Und das leitet über zu einer kritischen Phase, die einige Wohlstandsbildner derzeit während des Flugs mit einem unserer Emittenten erleben. Metaphorisch gesprochen. Mir wurde klar, dass etwas sehr sinnvoll und wichtig sein kann, nämlich das Maß an Herausforderungen, dem wir uns in einer Situation stellen müssen, zum Gradmesser zu machen für das Maß an Emotionen, die wir uns in dieser Situation erlauben. Oder anders, einfach ausgedrückt, je schwieriger eine Situation ist und je mehr du gestresst bist und ausrasten könntest, desto rigider halte deine Emotionen in Zaum, um einen klaren Kopf zu behalten. Nochmal zurück, bezogen auf die Fliegerei, vor allem bei Start und Landung, heißt es, in diesen Phasen geht es nur um eins. Das Flugzeug so zu steuern und alle Parameter dafür 130%ig im Auge zu behalten, dass eine sichere Landung oder nach dem Steigflug der sichere Übergang in den Reiseflug gewährleistet sind. Und danach ist dann wieder Klatschen dran, Selfies machen, Witze erzählen, die Schönheit der Erde bewundern und alles andere, was das Herz begehrt. Aber davor soll es so ausschließlich wie möglich nur um die Sache gehen, um dafür zu sorgen, dass man danach überhaupt wieder Emotionen haben kann, weil man eben die kritischen Phasen überlebt hat. Bezogen auf die Wohlstandsbildnerei geht es ja nun nicht gleich um Leben oder Tod, aber es geht um Geld. Und Menschen werden bei diesem Thema schnell genauso emotional, wahrscheinlich, weil sie sich eben nicht in ihrem Leben bedroht fühlen und deshalb eine Menge emotionaler Ladung übrig haben für das drittwichtigste Überlebensmedium in unserer Gesellschaft nach Sauerstoff und Ernährung. Und das ist Geld. Und der Vergleich und die Lehre, die ich aus der Fliegeranekdote für mich ziehe, sieht nun so aus. Je kritischer die Phase einer Investition aussieht, in der sich ein Investor gerade befindet, desto menschlicher ist es, emotional zu reagieren, aber desto hilfreicher wäre es, gerade diese Emotionen während dieser Phase unter Kontrolle zu halten, um dieselbe zu bewältigen. Und danach sind dann gerne wieder Emotionen angebracht, sich also freuen, wenn alles gut gegangen ist und sich das Investment wieder in einen gemütlichen Reiseflug befindet, oder sich fürchterlich ärgern, wütend oder traurig sein, was immer dann halt in einem hochkommt, wenn das Geld am Ende verloren gegangen sein sollte. Aber eben bitte nicht vorher durchdrehen oder zur Party einladen. Wenn es gerade heikel zugeht, sollte es ausschließlich um die Sache gehen. Also konkret bei den Wohlstandsbildnern geht es jetzt in dieser Sache um einen Emittenten, der all die Jahre gut sichtbar für alle ganz ordentlich seinen Aufgaben nachgekommen ist, nämlich die Wertschöpfungsketten zu installieren, die wir mit vielen Millionen initiiert haben. Wo ist also das Problem? Wo ist die kritische Phase bei speziell diesem Flug? Dieser Emittent verhält sich seit einiger Zeit nicht mehr so, wie wir Investoren es gerne hätten. Da geht es um Zusagen, die wiederholt nicht eingehalten wurden, und es geht vor allem um mangelnde Kommunikation und Transparenz, was alles läuft und was nicht läuft. Ja, und das schürt Bedenken und Sorgen. Da kommen immer mehr Frust und Ärger auf, Ungeduld, Schuldzuweisungen und Gedankenspiele, wie man mit dem Mann wieder richtig ins Gespräch kommen könnte. Übrigens auch in mir. Die Metapher mit der kritischen Phase des Steigflugs hat mir gezeigt, was jetzt aber klug sein könnte. Die Sache in den Mittelpunkt stellen. Emotionen bringen jetzt wenig, sondern gefährden nur den weiteren Verlauf, der sich ja auch genauso gut als erfreulich herausstellen kann. Denn die Wertschöpfungsketten arbeiten ja für uns, nur erfahren wir davon zu wenig und die Rendite bewegt sich noch nicht im angestrebten Rahmen. Ein Buch, das in Amerika 3 Millionen Mal verkauft wurde, bringt mein Fazit zu dem Ganzen ziemlich gut auf den Punkt, wenn auch ungewohnt deftig ausgedrückt. Der Titel des Buches lautet nämlich: Die subtile Art des Draufscheißens. Auf Englisch heißt es The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Der Autor des Buches vertritt darin zwei einfache Thesen. Und die sind jetzt für uns in diesem Zusammenhang sehr wertvoll. Erstens, es gibt kein Leben ohne Probleme, was unser Leben als Investor natürlich einschließt. Das war die erste These. Und zweitens, wenn es schon kein Leben ohne Probleme gibt, dann wähle klug, mit welchen du dich beschäftigst. Es gibt Probleme, auf die kannst du scheißen, weil dich die Beschäftigung mit ihnen nur runterzieht. Und es gibt Probleme, die kannst du umarmen, weil sie dich in irgendeiner Weise voranbringen und früher oder später sogar glücklich machen könnte, wenn du die Probleme nämlich gelöst hast. Ich glaube ganz stark, Probleme mit Emittenten gehören zur zweiten Kategorie. Exklusiv und wegweisend. Das Mid-Year Momentum Meetup als Schlüssel zu neuen Investments und Erkenntnissen. Um internal zu einzelnen Investitionen zu besprechen, bietet sich eine Plattform für Wohlstandsbildner besonders an, nämlich das 3M-Treffen. 3M, das steht für Mid-Year Momentum Meetup, also das, ich würde es jetzt mal so übersagen, Halbjahresdynamik-Treffen. Die Einladung für diese Online-Veranstaltung, die im Anfang Oktober und Anfang April stattfindet, die ging schon an alle investierten Wohlstandsbildner raus. Wer bekommt diese Einladung? Nur jene Investoren, die die Investorenausbildung wenigstens bis zur zweiten Stufe absolviert haben und die in mindestens einer der drei Fundamentalsäulen 1 bis 3 innerhalb der Säulenstrategie investiert sind. Wer noch nicht investiert ist, für den sind ja Informationen über bestehende Investitionen eh uninteressant. Und wer ausschließlich in Gelegenheiten der vierten Säule investiert ist, ist in meinem Sinne kein Wohlstandsbildner, denn er hat sich ja nur für einzelne Gelegenheiten interessiert, folgt aber nicht der Säulenstrategie nach institutionellem Vorbild und hat oft auch nicht die Investorenausbildung absolviert. Warum erwähne ich dieses interne Treffen aber jetzt im Rahmen von diesem öffentlichen Podcast hier? Weil ich damit eine der meistgestellten Fragen beantworten kann, die da lauten, wie erfahre ich von neuen Investments oder wie kriege ich mit, was läuft? Dafür sind auch die beiden 3M-Treffen da, denn wir sprechen über alle Säulen und Emittenten und beleuchten deren Status quo. Und dabei zählt nicht, wer was in welcher der drei Säulen hat oder nicht hat, alle bekommen alles mit. Für mich steht innerhalb der Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner diese Offenheit für Transparenz, wie sie auch für Instis übrigens selbstverständlich ist, außer Frage. Außerdem geht es immer auch um finanzielle Bildung, die nicht abschrecken soll, sondern aufklären kann. Und die soll ermutigen, in Problemen Renditechancen zu sehen. Die soll auch daran erinnern, dass Investieren kein Ponyritt in einer Manege ist, sondern ein unternehmerisches Unterfangen sein kann, in dem Probleme ganz normal sind. Meine Auffassung, das weiß ich, von Transparenz und Ehrlichkeit ist hier womöglich untypisch für die übliche Finanzwelt, aber der fühle ich mich, wie schon oft gesagt, eh nicht zugehörig. In der Investorenwelt laufen die Dinge eben anders. Es ist doch so, der Werbung halber werden überall, aber vor allem in den Social Media und in der Finanzbranche gerade ganz besonders, werden überall immer nur die guten Zeiten, die guten Momente publik gemacht. Erfolg, Spaß, Gesundheit, Power. In einem Zeitalter, wo man sich per Selfie nur happy zeigt am Strand, im Cockpit, im Konferenzraum, gestylt und aufgehübscht. Denn das Leben ist doch eine einzige Erfolgsstory. Für mich ist es aber langweilig, denn es geht an der Realität vorbei. Für mich ist die Story spannend, lehrreich und erfolgreich, die nicht die meisten Glücksmomente zu bieten hat, sondern die meisten Probleme, Hürden, Verluste überwunden hat und in Gewinne oder wertvollen Erfahrungen umwandeln konnte. Ja, und in den letzten 15 Jahren Wohlstandsbildung gab es nicht allzu viel Probleme und Hürden. Alles lief und läuft ordentlich bis höchst erfreulich. Ja, und jetzt gibt es mal etwas, wie mit diesem erwähnten Emittenten, was nicht so läuft, wie wir das wollen. Es wurde gewissermaßen Zeit, dass das kommt. Und es ist eine Gelegenheit, um zu beweisen, dass man nicht nur ein Schönwetterinvestor ist, sondern auch in turbulenter Luft einen klaren Kopf behält und sich daran erinnert, wir sind keine Sparer, die ihre Zinsen am 1. Dezember einsammeln. Wir investieren, um zu gewinnen. Und es gibt Gewinne, die fallen einem in den Schoß, Ich erinnere da an den ersten Klappdeal. Und es gibt Investitionen, die sich einem trotz bester Plausibilitätsprüfung widersetzen. Und dann sind Durchhaltevermögen, Gelassenheit, Geduld gefragt. Wie soll man denn sonst Resilienz und Erfahrung als Investor aufbauen, wenn man nie auf Widerstand trifft? Darf ich den letzten Satz, weil er so wichtig ist, nochmal aufsagen? Wie will man denn sonst Resilienz und Erfahrung als Investor aufbauen, wenn man nie auf Widerstand trifft? Doch das 3M-Treffen ist natürlich auch eine Plattform für erfreuliche Dinge, um zum Beispiel über neue Investitionen aufzuklären, an denen ich forsche, arbeite oder in die ich selbst schon investiert habe mit guten Erfahrungen. Und dieses Mal, jetzt im Oktober, gibt es wieder Spannendes zu berichten, was sowohl für das kleine als auch für das schon ganz große Portfolio richtig feine Sachen zu bieten hat. Ja, auch diese Neuheiten für Wohlstandsbildner bleiben meistens intern. Aus gutem Grund. Wir haben keinen Investmentbauchladen, in dem alles zu finden ist, wonach die Medien und die Masse gerade schreien und dass man sich jederzeit greifen kann. Im Gegenteil, wir haben nur eine kleine, exklusive Auswahl und die ist auch noch zeitlich begrenzt, weil die Säulenstrategie mit ihren Kriterien alles andere und viel Plunder darunter ausgesiebt hat. Aber das, was übrig bleibt, passt dafür vollkommen zu dieser Strategie und zu jedem, der diese Strategie und unser gemeinsames Tun verstanden und verinnerlicht hat. Wer sich an das 4%-Prinzip aus der Ausbildung erinnert, der weiß, dass ich ein großer Verfechter von Klasse bin, von Exzellenz, von überragender Qualität. Klasse anstatt Masse. Und das gilt selbstverständlich auch für die Zielgruppen der Investoren selbst. Deshalb verfahre ich anders als diejenigen, denen es um Masse geht. Ich wünsche mir Co-Investoren, die durchblicken und nicht durchdrehen, die abwägen und niemanden, auch mir nicht, blind hinterherlaufen, die sich Dinge anschauen, nachdenken, reinspüren, mitreden, selbst entscheiden. Deshalb bin ich mir recht sicher, dass die Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner nicht mehr als 1500 oder 1600 Mitglieder haben wird. Und dann sind auch die Seminare nicht mehr unbedingt nötig. Dann ist ständig nämlich so viel Geld durch Investitionen und Ausschüttungen im Umlauf, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was mich die letzten Monate beschäftigt und gefreut hat, neue, allerfeinste, weil exklusive Wertschöpfungsketten mitzugestalten oder zu entdecken. Aber keine Frage, bis dahin werde ich die Finanzausbildung anbieten mit großer Begeisterung und der üblichen Ansteckungskraft, wie ich hoffe. Ein erster Anruf, der alles verändert. Über die Entscheidungskraft des Dialogs. Hätten wir doch nur früher miteinander geredet. Das haben wir alle schon mal gehört oder gesagt. Wenn eine Aussprache mit jemandem unkomplizierter als gedacht ein Missverständnis ausräumt, das viel zu lange für Missstimmung oder sogar für Ärger und Konflikt gesorgt hat. Nicht selten spielen sich Konflikte ja auch nur im eigenen Kopf ab. Da gibt es dann kein anderes Gegenüber als den eigenen Zweifel, der zum Beispiel dafür sorgt, viel zu lang eine Entscheidung vor sich herzuschieben. Eine Entscheidung, die eigentlich unkomplizierter als gedacht ist und den Weg hin zu schwungvollen Entwicklungsschritten öffnet. Zum Beispiel in Richtung Investorentum und Vermögensaufbau. Ich habe all die Jahre unterschätzt, nein, gar nicht bemerkt, wie sehr Zweifel die Entscheidungskraft etlicher Menschen blockieren können. Diese Menschen, die hören meine Podcasts rauf und runter, jede Zeile der Website wird gelesen, die kostenfreien Finanzwebinare besucht, aber sich für die Investorenausbildung anzumelden, das schaffen sie nicht. Und ich zitiere jetzt aus den Erfahrungen der letzten Monate, die klingen dann so. Bin ich nicht zu alt für diese Art finanzielle Bildung und Vermögenskonzept? Bin ich in der Lage, das später für mich alles tatsächlich umzusetzen? Habe ich genügend Geld, um in die drei Säulen investieren zu können? Verstehe ich das überhaupt, wo ich mich doch nie für Finanzen bisher interessiert habe? Macht diese Investorenausbildung für mich Sinn, wenn doch mein Partner schon immer für das Finanzielle zuständig war? Kann ich nicht auch gleich investieren, ohne diese Ausbildung? Denn Andreas geht es doch eh darum, die Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner zu vergrößern, um größere Investments für alle zu ermöglichen. kann ich ohne meinen Partner das Seminar besuchen, wenn der keine Lust auf Seminare hat, wir aber in Gelddingen bisher alles gemeinsam besprochen haben. Sollte ich meine Kinder überreden, sich für das Thema zu interessieren, wenn es doch so düster aussieht mit Rente, Inflation und Krisen? Na, ich denke, diese paar Beispiele einer langen Liste an Fragen und Zweifeln genügen, um solche Zweifel als Bremsklötze für alle weiteren Schritte auszumachen. Wie immer diese Schritte dann aussehen können. Hauptsache, man geht voran und läuft nicht mit den immer gleichen Fragen im Kreis herum. Dabei wäre es doch so einfach, uns zum Beispiel eine E-Mail zu schicken oder ein Telefonat zu vereinbaren, um Bedenken und Sorgen in wenigen Minuten zu klären. Und um danach sagen zu können, na das war ja einfach, hätten wir doch nur früher miteinander geredet. Aber diese Kontaktaufnahme ist offensichtlich nicht so einfach, denn sonst würde sie ja viel öfter in Anspruch genommen. Ja, gerade in Geldfragen spielen der Planer und der Wohlfühler in uns eine dominante Rolle, in uns Deutschen. Finanzen sind in Deutschland eben doch ein angstbesetztes, oft unbequemes Thema und Planer und Wohlfühler schieben unbequeme Themen gerne vor sich her und wollen damit schon gar nicht andere direkt konfrontieren. Und wenn es nur für ein Informationsgespräch wäre. Warum erzähle ich euch das jetzt alles? Damit ihr die Tragweite ermessen könnt, die in einem simplen Wort liegen kann, das jetzt auf der Wohlstandsbildner-Website ganz oben rechts in der Menüleiste steht und das wir ab sofort an vielen Stellen unserer Öffentlichkeitsarbeit platzieren. Und dieses simple Wort lautet Erstgespräch. Da steht es jetzt. Und kaum, dass es da steht, wird es dankbar als das verstanden, was es aussagen soll. Es ist eine Einladung, mit uns zu sprechen, uns persönlich kennenzulernen, Fragen loszuwerden, am Telefon oder per Videokonferenz. Erstgespräch, als hätte es dieses Wort gebraucht, um so manche Zweifelsphase erheblich abzukürzen. Die Kontaktseite im Menü der Wohlstandsbildner-Website hatte augenscheinlich nicht diese Wirkung einer Einladung, um auf uns zuzukommen. Und das ist deshalb mein Rat an alle, die jetzt hier gerade zuhören, viele. Die meinen Podcast lauschen, haben Websites und vielleicht auch ein Angebot, das Fragen in den Köpfen der Interessenten entstehen lassen kann. Probiert es also aus. Lasst die Kontaktseite stehen, aber die Einladung zum Erstgespräch sollte unübersehbar sein. Ja, und wer sich jetzt bei uns meldet mit 2 oder 3 Terminvorschlägen, dann melden sich Patrick oder Lisa zurück. Ja, vielleicht auch ich selbst, wenn die beiden gerade verhindert sein sollten oder weil es sich um große Geldmengen oder große Fragen handelt. Und dieser Rückruf von uns, der hat dann auch größte Priorität bei uns. Da wird pünktlich auf die Minute durchgeklingelt, weil Pünktlichkeit ja auch zu der übergeordneten Eigenschaft zählt, die in der Investorenwelt viel bedeutet. Und die lautet Zuverlässigkeit. Und die beiden Eltern der Zuverlässigkeit heißen Vertrauen und Interesse am anderen. Diese Priorisierung, dass ich, wenn was vereinbart wurde, auch wirklich auf die Minute pünktlich zurückrufe, diese Priorisierung hat vor einigen Jahren zu einem netten Dialog und zu Konsequenzen geführt, die mich sprichwörtlich so geerdet haben, dass ich mich heute noch recht gut an den Dialog erinnere. Da rufe ich also jemanden an, der sich dazu vorher durchgerungen hat, sich per E-Mail bei uns zu melden und um ein Telefonat zu bitten. Wir unterhalten uns recht munter, alle Fragen waren schnell abgehakt. Da fragt mich mein Gegenüber, Andreas, rein akustisch verstehe ich dich gut, aber ich höre immer so eine Art klopfendes Brummen im Hintergrund. Darf ich fragen, was das ist? Ich antworte, das ist ein Motor. Er, ach so, du sitzt im Auto, klingt aber irgendwie eher wie ein Traktor. Ich, ja, das ist es auch, aber einer, der 250 Stundenkilometer schnell ist und 2 Flügel hat. Er, na sowas, du fliegst gerade. In welcher Ecke der Republik treibst du dich denn herum? Bin gerade an Donaueschingen vorbei, auf dem Weg in die österreichischen Berge. Das ist ja allerhand. Da kommst du doch am Bodensee vorbei, oder? Ich, stimmt. In gut 10 Minuten werde ich ihn überfliegen. Warum fragst du? Er, weil ich in der Nähe von Bregenz wohne. Noch auf der deutschen Seite. Wenn du nach Vorarlberg reinfliegen solltest, kommst du doch am Flugplatz Hohenems-Dornbirn vorbei. Wenn du Zeit hast, lade ich dich auf einen Kaffee beim Italiener ein, der direkt am Platz ist. Weißt, ich hatte dort öfter schon beruflich zu tun. Ich? Abgemacht! Ich habe Zeit! Estimated time of arrival ist 13:35 Uhr. In einer guten halben Stunde sollte ich landen. Ja, und dann sind wir auf der Terrasse gesessen bei Pizza und Espresso. Angesichts solcher Koinzidenz würde Patrick wieder von Voodoo sprechen. Ich weiß es heute besser, was das war. Die Magie des Erstgesprächs. Es grüßt dich ganz herzlich, Andreas, der Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Kontostands, sondern immer auch eine Frage der Kommunikation.